Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ich bin Sabine Schmidt, schön, dass Sie den Deutschlandfunk eingeschaltet haben. Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Kommen die Bestatter so langsam auch an ihre Belastungsgrenzen? Wir werden beim Bundesverband Deutscher Bestatter nachfragen. Wir blicken außerdem nach Bayern, wo man sich derzeit Gedanken macht, wie man an weitere FFP2-Masken kommen soll. Die sind ab Montag dort dann nämlich Pflicht. Und tropische Leere. Die ist derzeit in einem der größten europäischen Freizeitparks in Brandenburg zu sehen. Keine Gäste und trotzdem Fixkosten von 40.000 Euro pro Tag. All diese Themen jetzt bei Deutschland heute. Hunderte übereinander gestapelte Holzsärge in einer Andachtshalle. Manche Särge notdürftig in Plastikfolie eingewickelt. Die Leichenhalle ist voll. Aktuelle Bilder aus Sachsen. Das Krematorium Meißen kommt bei den Einäscherungen kaum hinterher. Selbst die Trauerhalle wurde zur gekühlten Lagerhalle umfunktioniert. Doch nicht alle Verstorbenen sind an Covid-19 gestorben. Und trotzdem liegt es nahe, das zu denken, denn der Landkreis Meißen in Sachsen hat den bundesweit höchsten Inzidenzwert von über 500. Sind die Krematorien bereits an ihren Belastungsgrenzen angekommen und was ist mit den Bestattern? Darüber möchte ich jetzt mit Stefan Neuser sprechen. Er ist Generalsekretär beim Bundesverband Deutscher Bestatter. Herr Neuser, diese Bilder aus Sachsen sind furchtbar, vor allen Dingen natürlich für die Angehörigen. Woran liegt es, dass das Krematorium in Meißen so überlastet ist?
Also insgesamt muss man sagen, dass über den Jahreswechsel viele Standesämter nicht so arbeiten, wie das normal der Fall ist. Das heißt, die Sterbefälle werden nicht beurkundet oder nicht rechtzeitig beurkundet. Und das hat offenbar in Meißen dazu geführt, dass ein großer Teil der Verstorbenen nicht rechtzeitig eingeäschert werden konnte. Das lässt sich allerdings nicht auf die gesamte Branche übertragen und hat auch nicht nur mit Corona zu tun.
Ist das überlastete Krematorium in Sachsen denn eine Ausnahme oder gibt es in Deutschland noch andere Regionen, die hier an ihre Grenzen stoßen? Wuppertal zum Beispiel hatte ich in einem Artikel gelesen.
Also es gibt vereinzelt Krematorien. Wuppertal ist ein Krematorium, was in der Presse aufgetaucht ist. Genauso wie Meißen und auch die Stadt Nürnberg haben Probleme geäußert. Aber insgesamt ist eigentlich alles soweit gut handelbar. Die Branche selber ist eigentlich jetzt nicht so, dass sie nicht mehr leistungsfähig ist.
Herr Neuser, Sie sagten, Zustände wie in Meißen seien Einzelfälle. Fakt ist, die Sterbezahlen sind in den vergangenen Monaten aufgrund der Pandemie gestiegen. Und viele Angehörige müssen oft Wochen darauf warten, dass sie ein Familienmitglied würdevoll verabschieden können. Warum dauert das so lange?
Ja, erstmal ist das eine ganz, ganz schlimme Situation. Wenn man einen Menschen verliert, ist es ohnehin sehr, sehr schwer. Und jetzt unter den jetzigen Bedingungen, wenn auch derjenige vielleicht noch an oder mit Covid-19 verstorben ist, es ist sehr, sehr schwer für die Angehörigen überhaupt würdevoll Abschied nehmen zu können. Es ist so, dass die Bestattungsfristen eigentlich eingehalten werden, aber es ist oftmals so, dass viele Freunde und Bekannte gar nicht an der Trauerfeier teilnehmen können, weil die Anzahl einfach begrenzt ist durch die jeweiligen Corona-Schutzverordnungen. Und das führt dann dazu in Einzelfällen und vor Ort, dass Angehörige sagen, wir wollen vielleicht auch noch ein bisschen abwarten, gerade wenn es sich um eine Feuerbestattung handelt, dass man dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wieder mehr Leute an der Trauerfeier teilnehmen können, auch die Angehörigen mit dazu nehmen kann. Ansonsten ist die Situation insgesamt wirklich für alle Beteiligten sehr, sehr schlimm. Und da ist es einfach wichtig, dass man mit den Bestattern vor Ort spricht und sich Lösungen einfallen lässt, um halt auch diese Situation bestmöglich zu durchstehen.
Was hat sich denn für die Bestatter in Deutschland seit der Pandemie noch verändert?
Also prinzipiell ist es natürlich so, durch die Pandemie gibt es infektiöse Verstorbene. Das gibt es sonst auch. Also das ist jetzt nichts Corona-spezifisches, aber es kommt natürlich sehr, sehr häufig vor. Und die Corona-Verstorbenen, wir entnehmen das täglich den Zahlen des RKI, nehmen sehr stark zu. Das heißt, Bestatter müssen sich schützen, müssen Schutzausrüstung tragen und müssen auch entsprechend fachgerecht mit infektiösen Verstorbenen umgehen. Und das ist natürlich eine Situation, die dann auch für die Angehörigen schwierig ist, weil man sich nicht ohne weiteres vom Angehörigen, der gerade verstorben ist, verabschieden kann.
Gibt es denn da auch regelmäßige Corona-Tests für die Bestatter?
Das ist leider Mangelware und insgesamt ist es so, dass der Beruf des Bestatters ja nicht als systemrelevant eingestuft worden ist in vielen Bundesländern, was für uns relativ unverständlich ist. Bestatter sind für die Daseinsvorsorge da und insofern Schnelltest ist ein Stichwort, aber auch jetzt anstehende Impfungen ist ein Stichwort, wo Bestatter nicht vergessen werden dürfen, denn eins ist auch klar, sie haben mit infektiösen Verstorbenen zu tun. Und auch mit Risikogruppen, nämlich den Angehörigen, die geschützt werden müssen. Und auch die eigenen Mitarbeiter müssen geschützt werden. Insofern ist es einfach wichtig, dass Bestatter auch an der Stelle priorisiert geimpft werden.
Wie werden Sie denn ausreichend geschützt derzeit?
Also im Moment ist es so, dass natürlich die Schutzausrüstung sehr, sehr wichtig ist, dass man fachgerecht an Verstorbenen einsagt, entsprechend auch Abstand hält bei der Trauerfeier und auch natürlich eingeschränkt mit den Angehörigen das Trauergespräch führt. Das heißt, man kann jetzt nicht mit der ganzen Familie im Moment das Trauergespräch durchführen. Da sind die neuen Medien da an der Stelle sehr, sehr gut. Man kann gucken, dass man teilweise die Angehörigen via Teams mit dazu schaltet oder aber auch, wenn man hinterher die Trauerfeier durchführt, dass man diese live im Internet mitstreamt, dass halt möglichst viele auch noch Abschied nehmen können und dabei sein können. Nur digital dann an der Stelle.
Herr Neuser, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und bleiben Sie gesund.
Sie auch, vielen Dank.
Die strengsten Auflagen in puncto Corona, die gibt es derzeit sicherlich in Bayern. Dort bleiben die Straßen zumindest nachts weiterhin leer. Die Ausgangssperre ab 21 Uhr wurde bis Ende Januar verlängert. Die Schulen und Kitas sind Zoom, es gibt den beschränkten Bewegungsradius für Hotspots und ab Montag drohen weitere Verschärfungen. Dann reicht es nicht mehr aus, eine selbstgenähte Maske anzuziehen, sondern es müssen FFP2-Schutzmasken getragen werden in erweiterten Bereichen. Wenn man mit Bus und Bahn fahren möchte, beim Einkaufen oder auf belebten Plätzen. Diese besondere Schutzmaske muss man jetzt natürlich erstmal kaufen. Wenn man sie denn bekommt, günstig ist sie nicht. Da können bei richtigem Gebrauch bis zu 60 Euro pro Monat auf jeden Bayer zukommen. Unser Landeskorrespondent Michael Watzke mit den Einzelheiten.
Den Unterschied zwischen einer normalen und einer FFP2-Maske kann man nicht nur sehen, sondern sogar hören. So klingt eine normale Maske.
So klingt eine FFP2-Maske.
Und so klingt Markus Söder, der will, dass die Bayern häufiger FFP2-Masken tragen.
Und deswegen werden wir das ab nächster Woche, also ab nächsten Montag, dann auch zur Pflicht machen, dass man im ÖPNV, aber auch in den Geschäften FFP2-Masken trägt.
Denn, so der bayerische Ministerpräsident, FFP2-Masken können Partikel beim Ein- und Ausatmen wirksamer herausfiltern. Zwar bieten auch sie keinen 100%igen Schutz, aber sie verbesserten die Sicherheit, sagt Söder.
Die normalen Community-Masken sind der Schutz des anderen. Die FFP2 ist auch der Schutz vor sich selber.
Söder meint wohl eher der Schutz für sich selber. Denn vor sich selber müssen sich auch in Corona-Zeiten die wenigsten schützen. Ruth Waldmann, Gesundheitsexpertin der bayerischen SPD, hat manchmal eher das Gefühl, sie müsse die Bürgerinnen und Bürger vor Markus Söder schützen.
Wenn die Staatsregierung jetzt schon mit so einer Forderung quasi aus dem Nichts um die Ecke kommt, dann muss sie sowas doch vorbereitet haben und die Masken auch möglichst für alle Leute auch zentral beschaffen. Denn jetzt müssen sich ja kurzfristig die Leute drängeln und schauen, wie sie da drankommen. Nicht jeder kann sich das gleichermaßen leisten.
Etwa 3 bis 4 Euro kostet eine Einweg-FFP2-Maske. Zweierpacks gibt's in Drogerien für 5 Euro. Wer mehr kauft, bekommt sie pro Stück billiger. Und man braucht mehr, weil man sie keinesfalls länger als einen Tag benutzen soll. In München ergab eine spontane Apothekenumfrage gestern, etwa die Hälfte der Pharmazien hat FFP2-Masken auf Lager.
Die Verfügbarkeit im Handel ist ausreichend gewährleistet. Also es gibt keine Mangelware FFP2. Im Gegenteil, das ist sogar deutlich im Überfluss, zum Teil jedenfalls vorhanden. Das lässt sich gut erwerben.
Der Handelsverband Bayern begrüßt die FFP2-Maskenpflicht. Dadurch werde Einkaufen sicherer. Allerdings hätte sich der bayerische Einzelhandel mehr Vorlauf gewünscht. Söder schieße wieder mal aus der Hüfte, sagte eine Giesinger Ladenbesitzerin gestern dem Deutschlandfunk. Denn der CSU-Chef hat nicht nur eine FFP2-Maskenpflicht angekündigt, sondern auch eine Impfpflicht für Pflege- und Altenheimpersonal ins Spiel gebracht.
Wir haben eine Impfpflicht in Deutschland bei Masern zum Schutz der Kinder. Und deswegen geht es jetzt um den Schutz der Älteren, und die Auswirkungen bei Corona sind, ich sage es jetzt ganz vorsichtig, mindestens genauso schlimm wie bei den Masern. Jedenfalls zeigt es die Zahl der Todesfälle.
Dieser Vorschlag brachte Söder bundesweit erneut wie gewünscht Aufmerksamkeit, aber auch deutlich mehr Gegenwind ein. Die Bundesregierung bis hinauf zur Kanzlerin Angela Merkel hat mehrfach klargemacht, dass Corona-Impfungen freiwillig sein sollen. Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, gab im Bundestag sein Wort. Es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. SPD-Fraktionsvize Bärbel Baas unterstrich das. Ziel sei es, Menschen zu überzeugen, nicht zu zwingen. Auch Söder spricht nicht von einem Alleingang. Entscheiden müsse der Bund, betont der CSU-Chef. Sein Vorstoß zu einer Impfpflicht ist wohl eher strategischer Natur. Es stärkt sein Image als Deutschlands härtester Anti-Corona-Kämpfer, dass sich Söder weder in Bayern noch in Berlin von irgendjemand streitig machen lassen möchte. Im Freistaat kurbelt der bayerische Ministerpräsident mit Hilfe seines neuen Gesundheitsministers Klaus Holecek das Impfprogramm an.
Heute haben wir Moderna, den zweiten Impfstoff in Bayern. AstraZeneca wird jetzt auch bald kommen, hoffe ich, Ende Januar.
Kündigt Bayerns Gesundheitsminister Holecek an. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten läuft das Impfprogramm im bayerischen Alten- und Pflegeheimen und in den 99 landesweiten Impfzentren mittlerweile rund.
Ab Montag werden die FFP2-Masken Pflicht in Bayern. Das war Michael Watzke. Was haben Sie gerade für Sehnsüchte? Mal wieder eine ausgiebige Party mit Freunden feiern, ans Meer fahren, vielleicht doch einfach nur mit den Kindern Schlitten fahren. Wir müssen auf so viel verzichten, vor allen Dingen auf jede Menge Spaß. Und was wurde in den vergangenen Jahrzehnten nicht alles für den Spaßkonsum entwickelt? In Brandenburg entstand im Dezember 2004 zum Beispiel das Tropical Islands Resort. Europas größte tropische Urlaubswelt. 26 Grad, Sandstrand, Pools und Tropenfeeling. Das wird dort normalerweise in dem Freizeitpark angeboten. Doch auch der ist jetzt natürlich geschlossen. Unsere Reporterin Ramona Westhoff durfte trotzdem mal rein. Alleine ins Spaßbad. Klingt eigentlich ganz gut, allerdings mit diesem ernsten Hintergrund wohl kaum. Sie wollte wissen, wie solch ein Park mit so hohen Fixkosten durch den Lockdown kommt.
Eigentlich müsste vor uns jetzt ein riesiger Dom auftauchen. Ein 66.000 Quadratmeter großer ehemaliger Luftschiffhangar zwischen Wald und Wiesen. Heute kann man die Halle aber höchstens erahnen.
Der für dich große Aha-Effekt. Ja. Leider Gottes ist es komplett nebelig.
Ah, krass.
Man sieht gar nichts.
Auf einem Kreisverkehr kündigen ein paar falsche Palmen und ein zugeschneiter Schriftzug an, dass wir uns dem Tropical Islands nähern. Einem großen Schwimmbad, das mit seinen tropischen Pflanzen, Wasserrutschen und künstlichen Sandstränden an eine Mischung aus Vergnügungspark und Truman Show erinnert. Normalerweise sind am Tag zwischen 3.000 und 5.000 BesucherInnen in der Halle. Heute sind Marketingdirektor Kim Schäfer und ich fast alleine. Die meisten der über 500 Mitarbeitenden sind in Kurzarbeit.
Ich weiß nicht, wer noch in der Halle ist. Vielleicht 3-4 Leute, die noch ein paar Installationsarbeiten machen. Und es ist relativ kühl, ne?
Kühl im Vergleich zu den sonst tropischen Temperaturen in der Halle. Aber ein bisschen geheizt wird auch ohne Besuch. Es leben Tiere und Pflanzen im Park und draußen liegt Schnee. So leer und ruhig finde ich den Park eigentlich ganz angenehm. Kim Schäfer hält zwar den Lockdown für sinnvoll, mehr Trubel wäre ihm aber trotzdem lieber.
Es ist alles komisch, es ist total Es ist traurig, wenn man das hier so sieht, wenn man weiß, was das alles hier an Arbeit und Mühe kostet und an Geld verschlingt und keiner hier sein darf. Das ist sehr deprimierend schon ein bisschen. Sondern nicht mal Wasser hier im Becken.
Der Park nutzt den Lockdown für Wartungsarbeiten. Darum ist zum Teil das Wasser abgelassen. Ein paar der anderen Becken sind gefüllt, um die riesigen Pumpen und Rohre in Betrieb zu halten. Von März bis Juni war das Tropical Islands schon einmal geschlossen, seit November erneut. Dazwischen, das zeigen die vielen Hinweisschilder und Desinfektionsmittelspender, brauchte es ein Hygienekonzept.
Die erste große Regel war, dass wir nur die Hälfte der Kapazität hier reinlassen. Wir haben maximal 3000 Leute hier reingelassen. Dann haben wir versucht, mit Aufklebern und Schildern, dass die Leute in Abstand waren, so das Übliche halt. In der Halle selber keine Maskenpflicht. Dann aber später in den Restaurants haben wir eine Maskenpflicht eingeführt. In den Geschäften, die wir haben, haben wir auch eine Maskenpflicht eingeführt. Wir haben hier extra eine Patrouille rumlaufen lassen, so eine Hygienepatrouille, die unsere Gäste freundlich darauf hingewiesen hat, bitte eine Maske zu tragen und.
Unsere Wanderung durch die leere Halle ist unwirklich. Auf einem kleinen Hügel stehen riesige tropische Pflanzen. Die Blätter schlagen einem auf den schmalen Wegen ins Gesicht. Waldgeräusche vom Band. Ein paar Schritte weiter, an einem unechten Tümpel, lebt eine Gruppe echter Flamingos. Durch die transparente Decke sieht man den grauen Himmel über Brandenburg. An einem der Wege warten vier bunte tropische Fasane auf uns. Sonst sieht man sie kaum, sagt der Marketingdirektor. Die Tiere sind schreckhaft. Aber nun haben sie den Park für sich. Immer wieder tauchen Türen auf, durch die man eines der teuren Hotelzimmer mitten in der Halle betreten kann. Oder einen Wellnessbereich. Während wir ganz alleine auf den 27 Meter hohen Rutschenturm steigen, erklärt Kim Schäfer, was die Arbeit im Park für ihn nach all den Jahren noch immer so spannend macht.
Ja, die Faszination ist, dass es weiterhin wirkt auf die Gäste. Und wenn man selber hier ist und gerade abends, hat es wirklich eine tropische Atmosphäre. Ist ja nichts Plastik hier, ist ja alles echt.
Von hier oben sieht man den Strand, Restaurants, einen Kinderspielplatz, einen Bereich mit Zelten. Dahinter erstreckt sich ein Horizont aus grauen Hallenwänden. Im Außenbereich stehen wir schließlich knöcheltief im Schnee.
Ja, tut mir leid, es ist ein Tropical Islands hier.
Kim Schäfer fotografiert. Seit 6 Jahren gibt es die beheizten Außenbecken. Und seitdem wartet er auf Schnee.
Jetzt haben wir jahrelang gewartet, dass wir endlich mal Bilder machen können von Gästen, die draußen im Wasser sind. Das Wasser dampft und drumherum ist Schnee. Und was haben wir? Lockdown.
40.000 Euro Fixkosten hat der Park am Tag, schätzt Kim Schäfer, auch ohne Gäste. Löhne, Aufstocken des Kurzarbeitergeldes oder Heizkosten und Wartung etwa. Um die Zukunft von Tropical Islands macht er sich trotzdem keine Sorgen. Der Park gehöre einem großen spanischen Investor, der weiterhin zahle. Und man bemühe sich um Kredite. Mit einer Wiedereröffnung rechnet Schäfer nicht vor März. Ein entsprechendes Marketingkonzept sei aber sicherheitshalber schon in Arbeit.
Ramona Westhoff durfte das Riesenschwimmbad Tropical Islands in Brandenburg im Lockdown besuchen. Diese Reportage können Sie wie alle anderen Beiträge und Interviews dieser Sendung auch nachhören unter www.deutschlandfunk.de. Hier im Programm gibt es jetzt die Sendung Campus und Karriere. Dort blickt man nach Hamburg, denn für 9000 Hamburger Schülerinnen und Schüler wird der Hauptschulabschluss dieses Jahr ohne Prüfung stattfinden. Ich bin Sabine Schmidt, das war Deutschland heute. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Mittwoch.